Abenteuerlicher Glaube. Amen. Abenteuerlicher Glaube. Die ganze Bibel ist voll von Nadelöhren und Löwengruben. Das, die Bibel fordert uns heraus zu einem abenteuerlichen Glauben. Es ist nicht ein Leben, ein geradliniges Leben, ein Leben auf der Überholspur, gar eintönig oder langweilig, sondern es ist voller Herausforderungen, voller Berge und Täler. Es ist voller Zweifel und Siege, Glaube und Kämpfe. Die Bibel fordert uns heraus zu einem abenteuerlichen Glauben. Sie ist auch voll von Herausforderungen, dass wir Arme, dass wir Lahme heilen, dass wir Blinde sehen machen, dass wir unseren Feinden vergeben, dass wir über Schlangen und Skorpione treten. Die Bibel ist voll von Herausforderungen. Übers Wasser zu gehen. Wer ist schon mal übers Wasser gegangen? Wer ist schon mal auf Schlangen und Skorpione gestanden? Gottes Pläne scheinen zu groß für uns zu sein. Gottes Träume für unser Leben scheinen so weit weg zu sein von unseren Möglichkeiten. Seine Ideen, die brauchen Mut. Die brauchen alles und sogar noch mehr. In der Bibel heißt es, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und seine Wege höher als meine. Ja, das habe ich schon oft gedacht. Und dazwischen ist ein Gap, dazwischen ist eine Schlucht, dazwischen ist eine Distanz, die so unüberwindbar scheint. Und genau da ist das Problem. Das, was er sieht, ist nicht dasselbe, das, was ich sehe. Weil mein Sehen, mein Glaube, der ist oft basierend auf den Facts, auf den Realitäten, auf dem, was ich wirklich sehe. Wobei wirklich ja mit Vorsicht zu genießen ist. Ich beginne mit der Geschichte, die steht im Johannes 6, wer das aufschlagen möchte. Johannes 6, die Speisung der 5000 Männer und noch so viele Frauen und dann noch die Kinder, die da spielen. Ja, ich bin am richtigen Ort, genau. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Menschen zu essen bekommen? Das ist eine Fangfrage. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Er hat es schon gesehen. Philippus antwortete, er hat es nicht gesehen: Es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Das ist die Realität, die Philippus sieht. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldet sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Das ist das, was wir sehen. Da nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Er nahm die Brote und die Fische und dankte Gott. Die 5 Brote und die 2 Fische und er dankte Gott. Kannst du Danke sagen für das, was zu wenig ist in deinem Leben? Kannst du Danke sagen für was, das nicht genug ist oder das nicht genug scheint? Kannst du danken für das, was nicht reicht? Für das, das ein kleines bisschen ist gegenüber dieser großen Masse? In unseren Augen scheint es immer zu wenig zu sein. Wir haben große Träume, wir haben große Visionen, aber unsere Möglichkeiten, die sind zu klein. Zu wenig, meine Talente sind zu wenig, meine Möglichkeiten zu wenig. Wir leben in einer Kultur zu wenig. Stimmt's? Wir stehen am Morgen auf und denken, ich hatte zu wenig Schlaf. Ich gehe am Abend ins Bett und denke, ich habe zu wenig getan. Ich habe genug Geld, aber ich habe zu wenig Möglichkeiten, dies auch auszugeben. Ich habe zu wenig Geld, aber viele Möglichkeiten. Es fehlt uns immer irgendetwas. Stimmt's? Es ist nie genug. Ich bin im Moment in einer so einer Winterzeit, also nicht draußen, sondern drinnen. Ich bin so eine Winter Season, wo ich merke, ich bin herausgefordert, ich habe Zweifel, irgendwas fehlt, ich habe etwas zu wenig. Und vor ein paar Wochen, da habe ich mit meiner Frau zusammen Gott gesucht, wir haben gebetet, ich habe auch gesagt, hey, ich höre Gott nicht im Moment. Und sie hat ihn gehört, sie hat ein Bild, sie hatte gesehen, wie ich von einem Berg herkomme, einen Berg als Symbol für einen Höhepunkt, für einen Sieg. Ich komme von diesem Sieg her und vor mir steht ein nächster Berg, noch ein größerer Berg und dazwischen ein tiefes Tal. Ja, ich habe mich schon angesprochen gefühlt. Und über diesem Tal eine Leiter. Und ich balanciere auf den Knien über diese Leiter mit dem Gesicht nach unten und ich sehe diese Schlucht. Und habe gesagt, genau so fühle ich mich. Ich bin irgendwo in der Luft. Und ich sehe dieses Tal. Und auch wenn ich meine Augen emporhebe zu diesem neuen Berg, da sehe ich, es ist nicht genug. Meine Möglichkeiten sind nicht genug. Der Berg ist zu hoch. Wie kann ich das schaffen? Wie komme ich dahin? Wie reichen meine Möglichkeiten? Die reichen nicht. Was soll ich tun? All diese Fragen mit dem Wie und dem Wie. Und dem Wie, kennst du die? Und ich habe gemerkt, dieses Wie, diese Frage ist manchmal okay. Aber es ist die falsche Frage. Die Frage ist vielmehr, wer? Wer geht mit uns auf diesen Berg? Wer geht mit uns über diese Schlucht? Wer geht mit uns in diese größere Vision hinein? Wer steht mit uns auf Schlangen und Skorpione? Wer heilt denn diese Blinden und die Lahmen? Wer? Als Mose in dieser Wüste war, weit weg von seinem Zuhause, auf der Flucht, er hat sich versteckt, da war ihm Gott begegnet, als er mit seinen Schafen unterwegs war. Es waren nicht mal seine, es waren die des Schwiegervaters. Aber er war in diesem brennenden Busch und Gott sprach zu Mose und gab ihm einen Auftrag. Er sagte zu ihm, geh zurück zu deiner Familie, in das Land, in das du herkommst, nach diesem Ägypten und hol sie raus in ein neues Land. Er hat ihm eine Perspektive gegeben, die war viel zu groß. Die schien unmöglich. Er, Mörder, auf der Flucht, weg von Ägypten. Er soll zurückgehen. Und seine Frage war, wie, Gott, wie kann ich das? Wer bin ich schon? Und oft antwortet Gott uns nicht die Frage über das Wie, sondern Gott hat alleine zu ihm gesagt, wer. Er hat gesagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Ich bin das Brot. Ich bin das Licht. Verstehst du? Ich bin es. Ich führe dich. Ich bin der gute Hirte. Ich führe dich zu frischem Wasser. Ich führe dich zu einer neuen Aue. Ich führe dich zu einem gedeckten Tisch, gefüllt mit Wein und der Becher voll und der Tisch gedeckt. Ich bin es. Ich führe dich. Ich leite dich. Aber das Interessante ist, wenn wir den Psalm 23 durchlesen, von einer alten Weide zu einer neuen Weide, von einem Berg, der vergangen ist, zu einem nächsten Berg, da ist ein Tal. Da ist ein Todestal, ein Schattental. Etwas, was uns herausfordert, das unseren Glauben stretcht, wo Zweifel hervorkommen. Aber er ist es. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass er mich führt. Das Leben, das geschieht nicht einfach. Das ist nicht einfach ein Gebet und ich stehe auf diesem Berg. Das ist nicht einfach ein Wort und alles ist neu. Kann es mal geben. Aber in der meisten Zeit ist es nicht so, oder? Es ist ein Prozess. Es ist ein Wandern durch dieses Tal hindurch. Und ich habe, als ich in einer ziemlichen Krise war, als ich als junger Erwachsener, ich bin immer noch jung, aber ein bisschen älter mittlerweile, habe 3 Kinder und eine Frau. Es fällt schon auseinander, schon irgendwie 20 Jahre, da schreibe ich meine Notizen hinein. Ich habe da ein Zitat hineingeklebt. Es kostet, von Rutherford, es kostet Christus und alle seine Nachfolger manchen Sturm, heftige Regengüsse und heißen Schweiß, bevor sie die Spitze des Berges erklommen haben. Doch immer noch wünscht sich unsere verweichlichte Natur, dass der Himmel uns im Schlaf nahe kommt und sich zu uns niederlegt, damit wir den Weg zum Himmel in warmen Kleidern gehen können. Doch alle, die dort ankamen, hatten unterwegs nasse Füße bekommen. Beißender Wind hatten ihnen das Gesicht zerschunden und auf dem Weg waren ihnen viele Höhen und Tiefen, Schluchten und Gratwege begegnet. Ein Zitat von einem Mann, der Jesus gesucht hat. Und oft ist es so, hier geht es nicht um Leistung. Es geht nicht, dass wir auf diesen Berg hochkommen, dass wir durch Sturm und Wetter hindurchgehen, um Gott etwas zu beweisen. Um das geht es nicht. Aber es geht darum, was Gott macht in dieser Zeit. Wir haben große Träume, wir haben Ideen, wir haben einen Auftrag von Gott. Und oft ist es so, dass wir denken, ich wünschte mir, ich wäre sofort da. Ich wünschte mir, ich könnte es in warmen Sitz, auf dem Sofa, wie es Adrian gesagt hat, oder ich könnte es mit trockenen Kleidern machen, ich könnte es mit einem Schritt tun. Aber ich glaube, wenn wir aushalten, wenn wir ausharren, wenn wir durch diesen Sturm hindurchgehen, wenn wir über dieses Tal gehen, balancieren und diesen Todesschatten sehen, da geht es nicht nur darum, wo wir hinkommen, sondern was Gott in dieser Zeit in unserem Herzen tut. Weil das, was er tut, während wir warten, ist genauso wichtig, wie auf das wir warten. Weil Gott möchte in erster Linie unsere Herzen verändern. Und meistens geschieht das eben nicht einfach auf Knopfdruck und in der warmen Stube. Es gibt ja diese Geschichte, die finden wir in allen 3 Evangelien. Ich lese aus dem Lukas 10, wo Jesus die 72 Jünger aussendet. Das war wie ein Bootcamp, wie ein Trainingscamp, wo in ihnen etwas bewegen sollte. Er schickte sie aus mit dem Auftrag, geht, heilt, verkündet, bringt die gute Nachricht. Und dann sagt er zu ihnen in Vers 10, 4, nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht einmal ein zweites Paar Sandalen. Er fordert sie heraus. Und da geht es nicht um einen Lebensstil, dass ich euch jetzt sage, hey, verkauft alles, montiert ein paar Sandalen und nehmt kein Geld mit. Es geht hier nicht um einen Lebensstil, sondern es geht um das, was Jesus hier erreichen wollte. Sie kamen zurück und haben geschwärmt. Wow, wir konnten heilen, wir konnten Dämonen austreiben. Aber Jesus wollte vielmehr, dass in ihrem Herzen etwas geschieht, dass sie vertrauen müssen, dass sie loslassen müssen, dass sie auch mit wenig auskommen und merken, er ist es, er wirkt durch sie durch. Er ist es, wo die Dämonen austreibt, durch die Jünger hindurch. Er fordert hier die Jünger heraus. Und überall, wenn wir in der Bibel lesen, geht es um solche Geschichten. Eine nächste Geschichte finden wir in Matthäus 8, 23 folgendes. Da geht Jesus mit seinen Jüngern, mit den 12, von einem Ufer zum nächsten. Scheint ziemlich harmlos, oder? Ist wie irgendwie Horgenmeilen, Zürichsee, kennt ihr das? Zürich, ja, irgendwo da hinten. Eine Fähre, du siehst das Ufer auf beiden Seiten, dazwischen hat's Wasser. Scheint harmlos zu sein. Aber sie gehen auf diesen See, da stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See, voll easy. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Weltklasse. Schön, schön. Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Da war Angst. Da war Todesangst. Und genau das ist das, was Jesus wollte. Er wollte, dass sie in diesen Sturm kommen. Er wollte, dass da was passiert, weil er sagt dann im nächsten Vers, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen auch ein kleiner Glauben haben. Und Jesus wusste das. Und sein Ziel war, dass sie unterwegs durch diesen Sturm sich den eigenen Ängsten, den eigenen Zweifel, den eigenen Glauben hinterfragen. Dass das raufkommt, dass das bildlich wird, dass das sichtbar wird. Wie denke ich denn über Jesus, der da schläft? Wie groß ist denn mein Glaube plötzlich, wenn ich wirklich im Sturm bin und nicht auf dem Sofa sitze? Und das ist auch das, was wir mit 4M wollen. Wir wollen, dass der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Wir wollen, dass wir da, wo wir in echter Not sind, also es ist ja ein bisschen konstruiert, schon klar. Es ist ja schon in einer gewissen, Leitplanke drin. Aber das war da Jesus auch. Er war ja dabei, er hat geschlafen und hat gewartet. Vielleicht hat er nur so getan, wie er schläft, und hat beobachtet. Vielleicht wollte er einfach mal sehen, was passiert da. Aber in diesem Sturm, da kam rauf, was drin ist. Und ich glaube, dass Ängste und Zweifel sind nicht ein Gegensatz zu Glauben, sondern vielmehr gehen sie Hand in Hand. Ich glaube, je mehr ich diese Zweifel habe, je mehr ich diese Ängste zulasse, je mehr setze ich mit dem Glauben auseinander. Wenn ich auf einer Bergspitze bin, wenn ich einen Sieg in meinem Leben habe, wenn es mir gut geht, dann ist der Glaube so einfach. Aber wenn ich in diesem Tal bin, wenn ich auf dieser Leiter balanciere und keine Ahnung habe, wie ich da wieder wegkomme, dann wird mein Glaube echt. Im Sinn von, ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, und plötzlich kommen diese Zweifel hoch. Gott, gibt's dich wirklich? Ich bin schon so lange mit Gott unterwegs und diesen Winter habe ich mich echt gefragt, Gott, gibt's dich? Und das ist gut so. Und wenn du in einer Notsituation drinsteckst, dann fragst du dich vielleicht auch, gibt's Gott wirklich? Und ich glaube, dahin will Gott mit uns, dass wir uns echt fragen, was ist in unserem Herz drin? Wie sieht es wirklich mit unserem Glauben aus? Vertrauen wir ihm? Und in diesen Zeiten, zwischen Ufer und Ufer, zwischen Berg und Berg, zwischen Wiese und Wiese, wird unser Glaube gestärkt, wird unser Glaube erneuert, wird unser Glaube, der wächst. Da gibt es auch diese Geschichte von Jona. Der hat eine große Vision bekommen, ein großer Auftrag von Gott. Geh nach Ninive, verkündige mein Wort. Er hatte Schiss, er hatte Angst. Da kam noch eigener Lebensstil dazu. Und er war abgehauen. Und die haben ihn übers Bord geworfen und er wurde vom Fisch gegessen. Wir kennen die Geschichte. Aber der steckt da in diesem Bauch 3 Tage und 3 Nächte. Genauso lang. Genau, wie Jesus in dem Totenreich war. Er war in diesem Fisch, stell dir das mal vor, in diesem Fisch. Da stinkt es nach Magengerüche. Da hat es andere Fische, Magensäure. Ist nicht so angenehm, oder? Und was war da in ihm passiert? Da steht, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich. Totenreich. Und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. All deine Brandungen und Wellen begruben mich. Jona spricht hier von einem Totenreich. Und ich glaube, genau um das geht es. Die Wiedergeburt, Die Entscheidung, das Leben mit Jesus, ist vielleicht nicht einfach nur ein Gebet. Vielleicht nicht einfach nur, hier ist mein Leben, jetzt ist alles neu. Vielleicht ist die Wiedergeburt ein Prozess. Ein Prozess, wo wir ganzheitlich erneuert werden müssen. Und eine Erneuerung hat zur Folge, dass etwas stirbt. Wenn wir neu werden wollen, muss etwas sterben. Wenn ich meinen Charakter erneuern will, meinen Lebensstil erneuern will, meinen Glauben erneuern will, dann müssen Dinge sterben. Und was muss sterben? Lügen müssen sterben. Falsche Glaubenssätze müssen sterben. Falsche Lebensmotive müssen sterben. Falsche Lebensziele müssen sterben. Und wie stirbt etwas? Indem es einfach neu wird, indem wir einfach auf dem Sofa sitzen, indem wir ein Gebet machen, indem Gott uns begleitet, an unserer Seite ist, durch dieses Tal hindurch, durch dieses Totenreich hindurch, von der einen Weide zur nächsten. Wir können dem nicht ausweichen. Und es ist auch keine Schande, wenn du in so einem Tal steckst. Das heißt auch nicht, dass dein Glaube zu klein ist oder du ein schlechter Christ bist. Es heißt einfach, dass der Vater im Himmel dich an der Hand nimmt und in die nächste Season, in den nächsten Frühling, auf die nächste Weide, an den nächsten gedeckten Tisch bringt. Und da ist so viel Hoffnung drin. Weil ich komme da nicht hin. Und ich habe so viele Glaubenssätze, die sind falsch. Ich habe so viele Lügen in meinem Leben, die sind falsch. Und ich brauche es, dass Gott mich immer und immer wieder zur nächsten Weide führt. Dass ich immer wieder durch diese Täler hindurchgehe, dass ich kämpfe und ringe und mit Gott streite und an Gott zweifle, damit mein Glaube tiefer wird, mein Glaube geprüft wird und mein Glaube wachsen kann. In Matthäus 10, 39 heißt es, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und diese Bibelstelle heißt nicht, dass wir alles aufgeben müssen, nur noch in Sandalen und ohne Geld gehen. Da heißt es einfach, dass wir unser Leben, das wir konstruiert haben, in unserem Denken, in unserem System drin, dass wir das verlieren müssen und ein echter Glaube anstelle kommt. Dass seine Wahrheit Einzug nimmt. Und für das braucht es Momente, wo diese geprüft werden, wo diese geläutert werden, wo es mal heiß wird und mal kalt, mal Druck kommt und wir mal irgendwo in der Luft schweben, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus nachzufolgen bedeutet, seinem Weg zu folgen. Jesus nachzufolgen bedeutet, durch diesen Tod hindurchzugehen. Ja, er ist für mich gestorben. Er nimmt mich aber mit, weil in mir ganz vieles sterben muss, damit neues Leben entsteht. Neues Leben kommt nicht einfach, ist keine billige Gnade, die vom Himmel fällt. Wir können sie auch nicht erarbeiten oder erleisten. Es ist Gnade, aber es ist Gnade, die durch Stürme, die durch Täler und die durch Fischmagen hindurchgeht. Das ist kein Bilderbuch hier. Die Bibel ist kein Bilderbuch, die wir einfach lesen, sondern es sind Geschichten, die finden alle irgendwo statt, wo es stürmt, wo es windet, wo Wellen kommen, wo Totenreich ist. Und Jesus lädt dich ein, mit ihm da hindurchzugehen, in ein neues Leben hinein. Und das ist für mich Initiation. Der Vater, der mich an der Hand nimmt und mich neu macht. Letzte Woche war ich in Holland. Wir hatten ein Leitertreffen von 4M. Das gibt es schon in 12 Ländern, irrelevant für euch. Aber wir waren da und das neueste Land, das jetzt am Entstehen ist, ist Ägypten. Und ich habe mit diesem Mann, mit dem Mischu, noch kein Wort gesprochen. Da kam er auf mich zu und sagte, ich habe ein Bild für dich. Nee, hat er nicht mal gesagt. Er hat gesagt, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich sagte, ja, okay, erzähl mal eine Geschichte. Und er hat dann eine Geschichte über Initiation erzählt und ich das Thema fasziniert mich im Moment unglaublich. Ich habe gedacht, interessant, spannend. Da hat er erzählt, wie früher die Indianerstämme ihre jungen Männer zu Männern gemacht haben. Und ich dachte, ich kenne das, aber erzähl mal weiter. Und da hat mir Geschichte erzählt von einem Jungen oder von einem jungen Mann, der wurde ausgesetzt in die Wildnis, an einen Ort hin, verbundenen Augen, 3 Tage, 3 Nächte, hört ihr was? 3 Tage, 3 Nächte muss er da sitzen und in der Wildnis aushalten. Um diesen jungen Mann waren wilde Tiere. Er hörte sie, aber er sah sie nicht. Er war ausgesetzt in Ängste und Zweifel. Und das Ziel war, dass er die Augenbinde nicht wegnimmt, sondern das aushaltet. Und wenn er das schafft bis am Ende, dann nimmt er die Augenbinde weg und hat um sich herum ganz viele tote Tiere gesehen. Wilde, tote, gefährliche Tiere. Nicht mehr gefährlich, waren gefährlich. Und er hat nach hinten geschaut und hat gesehen, dass die ganze Zeit sein Vater hinter ihm war, mit dem Pfeilbogen und die Tiere erledigt hat. Und er hat gesagt, dieses Bild spreche ich dir zu. Und dieses Bild gebe ich euch weiter. Wenn wir durch dieses Tal gehen, wenn wir 3 Tage und 3 Nächte nicht sehen, zweifeln und Kämpfe haben, so ist doch der Vater hinter uns und führt uns und schützt uns. Er will uns nicht quälen. Er will uns nicht er hat nicht Freude daran, wenn wir Ängste durchstehen, aber er weiß, dass wir das brauchen, damit unser Leben neu wird, damit wir eine neue Ebene kommen, damit wir dieses abenteuerliche Leben erleben dürfen. Der Vater steht hinter uns. Er leitet uns. Er ist es. Ich bin, sagt er. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben, ich bin das Brot und ich bin das Licht. Ich nehme dich an der Hand und führe dich von einer Weide zur nächsten. Es gibt so viele Geschichten, die diese Thematik symbolisieren. Dieser Weg, den wir gehen dürfen, wo Gott uns einlädt. Im Psalm steht 42,2, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. In diesen Momenten, da schreien wir aus ganzem Herzen. Oder? Weil da ist unser Glaube echt. Und in der Bibel heißt es auch, wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das ist nicht einfach so, einmal klingeln. Und ich gehe wieder weg, weil niemand kommt. Sondern es ist dieses, mach mir auf! Mach mir auf! Versteht ihr? Ich glaube, das ist das, was Gott will. Unser von ganzem Herzen insuchen. Wie ein Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Und unser Glaube wird wachsen. Unser Glaube wird tiefer. Und Gott wird uns an neue Orte bringen. An einen Ort, wo das Evangelium nicht einfach billig ist, einfaches Gebet, sondern ein Abenteuer, wo Tote auferstehen, wo Augen sehen werden, wo ja Schlange und Skorpion stehen, wo wir mal die Netze auf der anderen Seite auswerfen oder am Tag fischen gehen. Das ist der Jesus, der mit uns unterwegs ist. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein, durch diese Täler hindurchzugehen. Er lädt dich ein, durch diese Stürme hindurchzugehen. Er lädt dich ein, an diesen Tisch zu sitzen, wo er schon angerichtet hat. Aber der Weg, den können wir nicht mit trockenen Kleidern gehen. Amen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir unser Leben nicht erarbeiten müssen. Ich danke dir, dass mein Leben, meine Erneuerung eine Gnade ist von dir. Aber ich danke dir, dass du mit mir durch diesen Prozess hindurchgehst, dass du interessiert bist, dass mein Leben immer und immer echter wird, dass Lügen sterben und Wahrheit kommt. Und ich spreche euch das zu heute Morgen, dass Gott der Wahrheit, die Wahrheit in dein Leben pflanzt. Und dass er mit Fürsorge, mit Liebe dein Herz formt und dich führt und dich erneuert und seine Gnade über dir herrscht. Egal wo du stehst, er kennt den Ausweg und er geht mit dir hindurch und dein Tisch ist gedeckt. Amen.